Ausgabe 82 des Science-Busters Podcasts und heute wird's bei uns agro?
Nein, agri, da ist wesentlich mehr Spannung drin.
Willkommen zur 82. Ausgabe des Science Busters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber erstmals im Science Busters Podcast Andreas Jäger, Meteorologe, Moderator und Klimajäger. Hallo.
Hallo Martin. Danke für die Einladung.
In Ausgabe 81 war Lydia Linhardt zu Gast, Klimaökonomin am Institut für Umweltwissenschaften und Gestalterin und Hauptdarstellerin des YouTube-Kanals Lydia Explains. Und wir haben gesprochen über moderne Bauernhöfe, gute Noten im Schlachten.
Den muss man anhören.
Volkswirtschaft und Klima, CO2-Steuern, wie man sie effizient und fair gestalten kann, damit sie von der Bevölkerung akzeptiert werden. Über Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft, was immer man darunter verstehen möchte, den Green Deal und was die Tiere am Bauernhof davon halten. Heute wird es gehen um Wetterprognosen, grüne Schwäne, um Klimainflation und Hühner unter Strom. Was das genau bedeutet, werden wir uns später noch vorknöpfen. Davor, wir sind ja ungefähr im selben Alter, haben einander schon aus der Distanz lange Jahre, Jahrzehnte wahrgenommen.
Ja,
haben
absolut.
Uns aber erst relativ spät kennengelernt.
Ja, ja.
Im Rahmen der sogenannten Berggespräche.
Mhm, was war das? Drei Jahre?
Ja, drei Jahre zum eher vor der Pandemie schon.
Also das aber was sogar schon? Mein Gott, so lang ist es her. Ja, aber es war knapp vor der Pandemie.
Ich glaube, das ist eine Landmarke, so wie 9-11. Ja, also, wenn man sagen kann, das war vor der Pandemie und dann merkt man sie 2019 und dann kann man was einordnen. Das war eine Sendung auf ORF3, die du lange moderiert hast.
Sehr, sehr tolle Sendung. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und es war auch unsere Sendung, wir haben es fein gehabt. In der Steiermark waren wir, oder?
Genau, in der Oststeiermark, in dem Pöllau, glaube ich.
Ja, stimmt.
Und Berggespräche war in unserem Fall ausnahmsweise einmal heillos übertrieben, weil in Wirklichkeit waren es Spaziergänge im Hügelland.
Ja, ja, ja.
Warst du da auf den Bergen mit anderen Leuten in deiner Sendung?
Es ist nicht, also aus der Praxis, wenn man so eine Fernsehsendung macht, eine Wandersendung, man kommt nicht viel zum Wandern. Ja. Weil es geht sich zeitlich nicht aus. Man hat einen strengen, straffen Tag und dann muss man zwischendurch ein bisschen fahren. Was für mich total lustig war, dich kennenzulernen ohne das Fahrradtrikot, weißt du? Wie schaut dein normal aus? Ich war schon so gespannt.
Diese Berggespräche, das waren lange Gespräche über verschiedene Themen. Ja. Eigentlich war es wie ein Podcast mit Wandern und Kameras. Bevor wir uns da aber kennengelernt haben, vor ein paar Jahren, ist ja jeweils fast ein halbes Jahrhundert ins Land gegangen.
Und ganzes in meinem Fall.
Ein ganzes halbes Jahrhundert.
Ja, das meine ich.
Und da ist ja einiges passiert. Wir kommen aus entgegengesetzten Gegenden von Österreich. Ich aus Graz, du aus Vorarlberg.
Vorarlberg, ja.
Wie hat's begonnen und wie schaut ungefähr grob skizziert der Weg aus dem Rheintal bis heute in Wiener Innenstadt, wo wir hinter den Mikrofonen sitzen und den Podcast aufnehmen?
Ist tatsächlich ein langer, aufregender Weg gewesen. Also ich komme vom Rheintal, aber am Rand, so am Berg oben. Mhm. Ja. Also Großfamilie bin da aufgewachsen, wirklich am Land. Und dann hatte ich den ersten großen Sprung. Das war dann, kann mich erinnern, wie ich den Militärdienst hatte in Salzburg. Und dann habe ich Meteorologie studiert in Innsbruck. Und es war für mich wirklich, boah, das war eine große Stadt. Das war der totale Schock. Und dann nach dem Meteorologiestudium bin ich irgendwie über den Belcredi damals. Mhm. Das war der bekannte, kennt keiner mehr, ein bekannter Wettermann.
Naja, in unserer Generation.
Sehr, sehr bekannt.
Karl-Michael Belcredi war eigentlich ein Popstar.
Das war der Popstar. Der hat zum Beispiel Aufsehen erregt, da ist drum gegangen, welchen Pullover trägt er. Mhm. Da hat das ganze Land diskutiert drüber bei der Wettervorhersage. Das muss man sich vorstellen. Damals, die einzige Wettervorhersage wirklich, die du gekriegt hast, war aus Zeitungen, die war schlecht, weil die war schon 3 Tage alt. Mhm. Und eben am Fernsehen am Abend um 8 Uhr, das war wie in die Kirche gehen. Da hat jeder geschaut, weil er wissen wollte, wie es ist. Wobei die Prognosen sehr schlecht waren damals, wirklich schlecht. Also sehr ungenau, das meine ich damit.
Ja, reden wir dann vielleicht später, warum sie früher schlechter waren und wie sie besser geworden sind. Ja, aber der war dann jemand, über den du zur Meteorologie gekommen bist, oder?
Nein, eigentlich gar nicht. Aber er war extrem bekannt und dann hat er einen Meteorologen gesucht, weil er selber war kein Meteorologe, er war eigentlich ein gelernter Journalist. Mhm. und Hobbypilot. Und hat dann jemand gesucht, der ihm sozusagen die Wettervorhersage macht, die er dann präsentiert am Schirm. Und ich habe das dann irgendwie, weil sein Vorheriger ist in Pension und ich habe das dann irgendwie bekommen. Dann bin ich in Wien gelandet und das war mal der erste große Schock, weil das war schon verdammt groß. Ja, also das hat mich einige Nerven gekostet, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und dann irgendwann will man nicht mehr gehen. Ja.
Und irgendwann warst du ja selber hinter Mikrofon und hinter der Kamera.
Ja, das ist dann überraschend schnell gegangen. Also ich war so ein Jahr lang sozusagen im Büro und habe halt die Wettervorhersage für den Herrn Bilkredi gemacht. Und dann gab es damals Willkommen Österreich, das alte noch, das keiner mehr kennt. Also so eine 2-Stunden-Vorabendsendung und da haben sie einen Meteorologen gesucht und dann lustigerweise habe ich dann eine Woche der Bilkredi und eine Woche ich gemacht. Ja, und so, das war dann der Beginn. Also ich habe eigentlich nicht im Radio angefangen, sondern im Fernsehen.
Und bist dann aber ins Radio gekommen. Das heißt,
ja, ich
eigentlich
bin
der umgekehrte Weg, wie es normalerweise ist.
Ja, ich bin zum kleinen blinden Bruder gegangen, aber ich habe immer gutes Gespür gehabt. Und ich habe damals irgendwie, wie damals der Bogdan Roščić mich fragt, ob ich zu E3 kommen möchte. Und ich war sehr, sehr erfolgreich in sehr kurzer Zeit. Also ich war bei allen Pensionisten dieses Landes wirklich sehr, sehr bekannt in kurzer Zeit, in wenigen Monaten. Und dann ist aber der Bogdan auf mich aufmerksam geworden, damals neue E3-Chef, der das E3 neu geplant hat oder neu aufgebaut hat und gesagt hat, wo ich kommen will. Und jeder andere hätte gesagt, nein, ich gehe da nicht vom Fernsehen ins Radio. Schon gar nicht, bei Ö3 war ja damals im freien Fall quasi. Also ist nicht gut gelaufen. Und ich weiß nicht, irgendwie war ich naiv und habe es einfach gemacht und das war dann ein Riesenerfolg. Ja.
Und wie lang warst du bei Ö3?
Ich war...
Heute sagt man Wettermann, aber Meteorologe ist ja eigentlich seriös, oder?
Ja, nein, ich war quasi Wetterfrosch, ja. Und aber ich immer auch Sidekick. Ich war sehr schnell, dann wollte mich der Harry Redhofer nicht mehr aus dem Studio rauslassen. Der hat gesagt, nein, du bleibst jetzt da, weil normalerweise ist man reinkommen für die Wettervorhersage und dann wieder raus an seinen Schreibtisch, ja. Und dann auf einmal gesagt, den Jager brauche ich die ganze Zeit da, der muss immer da sein. Und dann war ich sehr schnell eigentlich Sidekick und war dann totalen Stress, weil ich konnte mich immer zu wenig ums Wetter kümmern. Ich habe dann immer schlechtes Gewissen gehabt bei den Vorhersagen, weil der hat mich so gefordert, da habe ich jetzt dann, ich muss wieder mal Wetter schauen. Und das passt schon, komm. Und so ist es, glaube
ich. Jetzt haben wir Karl-Michael Bilkredi haben wir erklärt, also in der Annahme, dass die Leute ihn vermeintlich nicht mehr kennen, aber ja. Harry Reithofer ist jetzt, sagen wir, in
ja, ist natürlich auch schon.
Auch schon eine Zeit lang her, der hat den Ö3-Wecker moderiert, viele Jahre lang. Und
der war
Zeit,
ganz groß, ja.
Und in der Zeit warst du Sidekick, das heißt, dein Arbeitstag hat damals auch schon um 4:30 begonnen?
Ja, das war dann der Grund, um 4:30 begonnen. Ja, der Arbeitstag. Ja, aber aufgestanden bin ich um 3:30 oder 3:20, damit sich das alles ausgeht. Und ja, weil wir sind um 5 immer noch, der Ö3-Wecker geht immer noch um 5 auf Sendung. Das heißt, du musst einmal, wenn du in der Wetterlage drin bist, musst halt, sagen wir mal, eine halbe Stunde, 25 Minuten vorher da sein, wenn das am Montag solltest halt eine Stunde vielleicht, wenn es geht, früher da sein, damit du dich mal einarbeiten kannst und schauen, was hat sie eigentlich übers Wochenende getan. Ich habe das ja wirklich jeden Tag gemacht, also jeden Arbeitstag, Montag bis Freitag.
Aber ganz allein oder warst du da Meteorologenteam?
Nein, ganz allein. Du bist in der Früh ganz allein, das ist natürlich geil. Du bist der Erste, der das Wettermodell sieht. Also da kommt der neue Mitternachtsmodelllauf aus Reading vom ECMWF, dann die neue Berechnung und du bist der Erste, der das anschaut.
Das waren jetzt zwei Wörter, die mir nichts sagen. Reading ist wahrscheinlich ein Ort irgendwo in der Nähe von London, wenn ich mich erinnere.
Ja, genau. Die Themse aufwärts ist es so, was sind 1-2 Stunden von London weg und da ist das European Centre for Medium Range Weather Forecast. Ja, also da ist diese Zentrale, der europäische Wetterzentrale ist dort, wo halt das Wetterzentrum, also ist ja eigentlich eines der besten Wettermodelle, wird dort gerechnet. Also ein Computermodell, das mit vielen, vielen Stunden Aufwand der Prognose für, keine Ahnung, 14 Tage rechnet. Und du bist dann, und dann ist das taufrisch aus dem Computer rausgekommen und ich habe mir das ausgedruckt und habe die Modelle angeschaut. Und das war natürlich jeden Morgen total lässig. Kommt jetzt die Kaltfront so, wie wir glaubt haben? Sie ist langsamer, sie ist schneller. Ah, doch mehr Regen, weniger Regen, doch stürmisch, nicht stürmisch. Ah, es bleibt Hochdruckwetter. Am angenehmsten war dann so eine Hochdruckwetterlage, wo du nichts machen musst. Wo jeden Tag 30 Grad und ja, vielleicht ein Gewitter. Das war im Sommer manchmal sehr fein.
Aber die Begeisterung, mit der du noch heute über Wetterprognosen sprichst, deutet darauf hin, dass die Studienwahl die richtige war.
Ja, absolut. Ja.
Aber wenn du sagst, die Wetterprognosen waren früher so viel unpräziser oder wie man folkloristisch landläufig sagen wird, schlechter und es gibt ja heute noch immer Leute, die die ganze Zeit maulen, die Prognosen sind so schlecht, was ja unter anderem mit der Klimakrise zu tun hat, aber da kommen wir dann später noch drauf. Aber warum waren denn die Prognosen früher so viel unpräziser?
Einfach, man muss sich vorstellen, also du, das ist ja ein physikalisches Modell, das, also Wetter ist ja Physik, das ist ja quasi, die Gasgleichungen werden da gelöst, das ist ein Gas und das halt Thermodynamik, das wird halt, die Strömungen werden da berechnet und das ist natürlich, und das kannst du nur global machen. Also du kannst nicht sagen, ich rechne jetzt für Österreich, was in Österreich passiert, ist schon einen Tag später, spätestens noch am Tag nicht mehr interessant. Da geht es darum, was kommt von Westen rein, im Normalfall bei uns, nicht? Also was passiert draußen im Atlantik, was passiert, das war in Grönland spannend. Was Grönland, das Wetter in Grönland ist drei Tage spätestens bei uns ganz wichtig. Und das heißt, ich muss das global rechnen. Das heißt, ich muss wirklich die ganze Erde mit einem Netz überziehen und zwar nicht nur auf der Erdoberfläche, sondern Schicht für Schicht wie eine Zwiebel durch die ganze Atmosphäre durch. Und früher waren halt die Rechner viel langsamer. Das waren die besten Maschinen, die Cray YMP hat es geheißen in den 90er Jahren. Das waren die, in Reading waren immer die schnellsten Computer der Welt gleich hinter den Militärcomputern. Also vielleicht der 5 schnellste Computer der Welt ist in Reading gestanden, das andere waren amerikanische fürs Militär. Ja, also ganz, ganz schnelle Computer. Ja, die waren langsamer als heute der Taschenrechner, als heute ein Handy ist. Die waren, das heißt, man konnte das Gitter sehr, sehr grob und in ganz wenig vertikaler Auflösung rechnen. Und heute rechnest du viel grob engmaschigeres Gitter und ganz, ganz fein die Atmosphäre in die Vertikale aufgelöst, weil die Vertikale ist extrem wichtig. Was passiert oben? Und dadurch sind zwangsläufig, natürlich auch mit mehr Erfahrung in Numerik und so, weil die Datenanalyse zum Beispiel, wie ist das Wetter, ist überhaupt das Komplizierteste. Wie das Wetter ist, ist so schwierig.
Echt? Ja. Also aus dem Fenster rausschauen reicht nichts, das ist, hat man noch nicht das Wetter gesehen.
Nein, das heißt ja, wenn du da jetzt eine ganz genaue Messung machst, sagen wir draußen auf der Straße und sagst, Wien 13 Grad, was weiß ich, was es draußen hat, 25 Grad, ja, dann misst du vielleicht da draußen 25, in der Wetterhütte auf 2 Meter Höhe abgeschattet, misst du 25,2 Grad. Ja, das heißt, das ist im nächsten Straßenzug schon wieder anders. Und dann hast du aber nur in Wien 5 Stationen. Und daraus musst du schauen, wie ist die Temperatur. Dann kannst du natürlich, nimmst du 2 Stationen und wenn an irgendeine andere Straße in der Mitte ist, sagst du, ja, die wird schon irgendwo da reinpassen. Und so musst du wirklich die Analysen, also die Messungen der Wirklichkeit anpassen. Also das Modell, wenn ich sozusagen Druck, Wind ist ja Temperaturunterschied, Druckunterschied ist Wind. Ja. Also das heißt, wenn du am Anfang so Druck misst und du hast aber große Abstände, da entstehen Winde, die gibt's gar nicht. Also das Modell muss ich zuerst einmal selber bereinigen. Da wird einmal zuerst 6 Stunden lang, früher ist nur Datenbereinigung gemacht worden und dann hat man das Modell erst in die Zukunft geschickt. Zuerst hat man mal geschaut, dass sich diese Grundschwingungen, die falsch sind, dass das einmal zur Ruhe kommt und dann hat man es losgeschickt. Das ist ja extrem kompliziert. Also die Datenanalyse ist der komplizierteste Teil von dem Ganzen.
Und dann hast du irgendwann einmal ein Modell vor dir gehabt und hast aber gewusst, das ist nur ein Serviervorschlag, den du noch selber interpretieren musst und aufarbeiten musst, oder hast du darauf verlassen können?
Das war eben früher viel, viel schlechter und es wird jetzt immer besser. Also ich sehe jetzt wirklich, in Zukunft wird es immer schwieriger, sozusagen für den Synoptiker, das ist der Teil der Methodologie Synoptik. Ja,
das kenne ich noch aus der Theologie, die Synoptiker, dort, die Zusammenschauer.
Genau, und beim Wetter war auch die Daten, das zusammenschauen. Früher konnte man als Synoptiker noch sehr viel ausrichten, weil das Modell war sehr ungenau, aber das sind schon gewusst, so wie ein guter Synoptiker, je älter, desto besser wie der Wein, ja. Ah, das kenne ich schon bei der Südströmung, da reagiert es so. Also im Modell früher war keine Täler aufgelöst, die Alpen waren ein Muggel, ja. Da war kein Inntal aufgelöst. Das Modell hat, ob es Föhn gibt oder nicht, das hast du gesagt, nicht das Modell. Ja, also das muss man sich vorstellen. Das war
immer eine Wette auf.
Innsbruck war auf 2000 Meter in den 80er Jahren. Im Modell war die Auflösung so schlecht, dass das Tal zu klein war. Das Modell hat das Tal übersehen. Und dann hat der Meteorologe gesagt, aha, das Modell zeigt einen Südwind, da weiß ich in Innsbruck bei diesen Verhältnissen, greift der Föhn durch oder nicht. Und das funktioniert es natürlich mit der feineren Auflösung immer besser. Und ich tue mir immer schwerer, sozusagen als Experte da noch Wissen hinzuzufügen. Also das wird auch einmal so sein, glaube ich, befürchte ich leider, dass das irgendwann nicht mehr möglich ist.
Das heißt, da gibt es dann so gute, präzise Modelle, KI-Modelle vermutlich.
Gerade mit der KI.
Die dann ausgespuckt werden und die sind dann so vollständig, dass man nichts mehr hinzufügen und nichts interpretieren kann.
Also sagen wir mal, für die großflächige Prognosen sicher nicht mehr. Vielleicht noch vor Ort punktuell, du machst da die Vorhersage für Formel-1-Rennen in Spielberg, dann kannst du vielleicht noch was hinzufügen. Aber es wird immer schwieriger. Es, weißt du, die KI ist ja wie gemacht für Wetter. Die KI innerhalb von 2 Jahren haben die geschafft, ist die KI-Prognose so gut ist wie die maschinelle Prognose. Also wie das physikalische Modell, das muss man sich vorstellen. Das, und das ist natürlich ganz klar, weil wir haben ja diese Analysedaten, die ganz, ganz genau sind. Mhm. Ja, also da gibt's ja, so ist das Wetter jetzt und so ist es in einem Tag. Und die KI macht ja nichts anderes als Mustervergleichen da. Und mhm. und die KI ist schneller, braucht weniger Rechenaufwand, das ist krank. Die ist schneller, braucht weniger Rechenaufwand und ist jetzt schon nicht überall, aber in gewissen Bereichen genauso gut wie das physikalische Modell, das wirklich Physik rechnet.
Das heißt also, wenn man Meteorologie studieren möchte, ist dein Tipp, man soll gleichzeitig Informatik belegen oder soll man das bleiben lassen, weil es Meteorologie gar nicht mehr gibt oder das wird sich verändern?
Forschung schon, aber es wird halt in der Vorhersage immer schwieriger. Mhm. Also da wird die maschinelle Vorhersage einfach immer besser. Also sowas, wenn ich in den 80er Jahren, wenn es ein Handy gegeben hat, ein Modell der 80er Jahre, eine App, das kannst du vergessen. Also da hättest du das hätte dir nichts gebracht. Mhm. Eine App, wo du schaust, wie in Wien das Wetter wird, das hätte dir nichts gebracht. Jetzt ist das die App eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nicht schlecht. Und das ist eine rein maschinelle Prognose, da hat kein einziger Meteorologe drüber geschaut. Das ist das Problem. Also ich würde mich nicht mehr darauf verlassen, Synoptiker zu werden. Mhm. Früher war das ein Traum, ja, ich möchte ins Fernsehen und möchte Wetter. Komischerweise nicht meiner, aber ich kenne einige Kollegen, die wollten immer, ja, und dann bin ich dann im Fernsehen und dann Christian Heckel zum Beispiel, ein ganz ein lieber, berühmter Kollege von mir, der bei RTL in Deutschland kennt mich sehr gut, schon seit 25 Jahren das Wetter macht, der wollte immer ins Fernsehen, das ist auch ein begnadeter Synoptiker. Unglaublich guter Mann.
Wenn wir jetzt die ganze Zeit über Wetter und Wetterprognosen reden, ist das ja vermutlich nur ein winziger Teil dessen, was Meteorologie ausmacht.
Ja.
Wenn man das studiert, woraus besteht denn das Studium ganz grob gesagt?
Ja, also das eine Teil ist natürlich die Wettervorhersage, dann ist natürlich die Klimatologie ein großer Teil und dann gibt es eben so Untergebiete wie Glaziologie oder Luftchemie ist auch sehr, sehr spannend.
Glaziologie ist Gletscherforschung,
ja,
oder?
Ja, ist Gletscherforschung oder Luftchemie auch ganz wichtig. Das war, wie ich studiert habe, Thema saurer Regen und Ozon und das war ja ein ganz großes Thema. Mhm. Also eben Luftchemie, wie wandeln sich Schadstoffe um und wie werden sie verbreitet? Also die Schadstoffausbreitungsmodelle, das war ganz eine wichtige Geschichte.
Ja, das ist ja nicht weniger wichtig. Geworden, es sind halt nur andere Schadstoffe.
Ja, es ist nicht
wesentlich
weniger,
mehr eigentlich.
Das hat übrigens der große Schub, wie ich studiert habe, angefangen Ende der 80er zu studieren habe, war ja kurz davor Tschernobyl und Tschernobyl hat ja den großen Impuls gegeben. Auf einmal hat man gesehen, hey, wir müssen wissen, wie sie was ausbreitet und dann ist eigentlich der Auftrag an die damals Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik auf der Hohen Warte, die mussten dann plötzlich, also katastrophenmäßig jederzeit, wenn es irgendwo einen Unfall gibt, berechnen können, wir wissen, was da in die Atmosphäre gelangt ist, wo kommt es hin? Mhm. Das Verrückte bei Tschernobyl war ja, da sieht man, was Mittelwerte wert sind. Mhm. Im Mittel haben wir eine Westströmung. Bei uns kommt im Mittel alles aus Westen vom Atlantik her. Mhm. Im Mittel. Aber genau zu Tschernobyl, wie das in der Ukraine passiert ist, hatten wir eine Ostströmung. Weil normalerweise, wenn das eine Westströmung ist, dann ist der ganze radioaktive Müll da quasi, also dieses, ja, das geht dann alles nach Osten. Aber es ist genau zu uns gekommen. Da leiden wir heute noch im Müllviertel, Waldviertel. Die Pilze strahlen, glaube ich, immer noch.
Unter anderem, das lernt man auch, also nicht nur Wetter präsentieren. Es ist ja so, Wetterprognose ist ja nicht gleich Wetterprognose, hat mir mal jemand erzählt. Also es gibt die Wetterdaten, die den Wetterbericht ausmachen und die Grundlage für Wetterprognosen in Apps sind, aber man kann sie als sehr präziseres Wetter kaufen. Das ist dann ziemlich teuer und das ist auch eine ziemlich bessere und genauere, und zwar geografisch genauere Prognose, oder?
Auch das stimmt, aber nicht unbedingt diese auch geografisch für die App. Die geht ja auf deine Stadt oder wo du jetzt gerade bist runter. Aber es ist eher, es geht dann darum, was brauche ich genau? Mhm. Also wenn ich jetzt an Straßendienst bin, die kaufen sich Wetter zu. Ja, oder am Flughafen. Der muss, am Flughafen zum Beispiel, das interessiert dich nicht, wo das Vereisungsniveau ist. Mhm. Ja, das interessiert ihn. Du möchtest wissen, kann ich die Badehose anziehen oder kann ich, ja? Aber die Flieger müssen, also es kommt darauf an, was ich wissen will. Mhm. Und wenn ich ein Bauer bin, dann und da geht's dann speziell um Trockenheit und solche Geschichten. Und da werden diese Parameter sozusagen gegen Entgelt extra berechnet. Mhm. Oder ein Beispiel natürlich in der Energiewirtschaft. Also die kaufen jetzt natürlich alle Wetterdaten zu, weil bei den Wetterdaten, also das sind Kurzfristprognosen für ein paar Stunden, aber ich weiß dann, Achtung, es kommt dann Sonnenschein oder es kommt dann Wind. Und dann kann ich das alles natürlich viel besser planen. Die zahlen alle gutes Geld dafür und das macht sich auch bezahlt.
Weil das wird ja sehr wichtig, wenn so viel, also hoffentlich noch mehr und so viel sogenannte alternative Stromquellen, wie man es heute noch nennt, irgendwann einmal wird es hoffentlich die Mainstream-Stromquellen sein, eingespeist werden ins Netz. Das heißt, da muss man ja wissen, wo scheint Sonne, wo geht mehr Wind, weil Schwankungen im Stromnetz sind ja sehr unerwünscht.
Ja, genau. Also damit die schon von vornherein wissen, Achtung, wir haben da Windflaute, Sonnenflaute, jetzt fahren wir irgendwie ein Grundlastkraftwerk hoch. Mhm. Damit die das wissen, zahlen die wirklich gutes Geld für mehrtägige Prognosen von eben Wind und Sonnenschein.
Jetzt bist du seit einigen Jahren nicht mehr Wetterpräsentator, weder im Fernsehen noch im Radio, sondern bist selbstständiger Wissenschaftskommunikator, was Klima und Meteorologie betrifft.
Ja.
Unter anderem deshalb habe ich dich als Klimajäger begrüßt, weil das ist ein Portal, das du betreibst auf Social Media. Es hat zumindest Anfänge eines Podcasts gegeben, was vielleicht weitergeht. Wie schaut denn da der Alltag aus? Also jetzt musst du nicht mehr um 3:30 aufstehen, sondern später. Aber hast wahrscheinlich trotzdem volle Tage.
Ja. Nein, es ist diesmal natürlich komplett anders. Also mache viele Vorträge und viel auf Events und es ist ich bin eher an den Abenden jetzt unterwegs. Es hat sich komplett gewandelt. Und es ist einfach, ich habe ja, als ich angefangen habe zu studieren, Ende der 80er, war ja Klimatologie noch so ein bisschen eine Orchideenwissenschaft. Es war irgendwie süß, mal toll und so. Früher war das, wirklich, die haben es kalt gehabt, Eiszeit, ne, das gibt's ja nicht, ist ja wurscht, nicht, können wir eh nichts machen und jetzt ist ja ganz anders. Ne? Und dann hat aber gleichzeitig, genau in den 80ern, haben die Temperaturen angefangen zu steigen und ich weiß noch genau, wie wir alle diskutiert haben. Das war nicht am Anfang nicht so klar. Also es war auch in den 80ern haben wir noch gesagt, ja, das ist eigentlich noch knapp im Bereich der natürlichen Schwankungen. Das kann auch hinten wieder runtergehen. Dass es dann 40 Jahre lang abgefahren ist, das konnte natürlich keiner ahnen. Und dann plötzlich.
Das heißt, wenn man in den 80er Jahren gesagt hätte, das, was der bayerische Ministerpräsident vor ein paar Wochen gesagt hat, das hat niemand erwartet. Ja. Das kann niemand natürlicherweise erwarten, war, glaube ich, der Wortlaut. Dann war das damals noch seriös und heute ist es natürlich Quatsch, weil heute weiß man ganz genau, nach Jahrzehnten, das war zwangsläufig und das ist genau das, ist leider zu erwarten.
Das ist eigentlich, was er da gesagt hat, ist absolut blöd und es ist einfach nur gelogen. Mhm. Weil natürlich warnen wir intensiv. Also spätestens seit den 90ern und der Jahrtausendwende ist einfach ganz klar, am Anfang hat man untereinander noch gestritten. Ja, ist das jetzt, das ist doch noch im Bereich der natürlichen Schwankungen, das kommt jetzt dann wieder runter. Und natürlich, es hat ja den Treibhauseffekt hat man schon sehr, sehr lange vorhergesagt, aber trotzdem dingfest gemacht in den Daten war er, das hat gedauert bis in die 90er, Nullerjahre. Speziell, da ist voll losgegangen. Da haben wir gesehen, hey, das geht jetzt einfach aufwärts und es wird auch nicht aufhören. Mhm. Und es hat sich einfach Jahr für Jahr und Jahr für Jahr bestätigt. Und wenn man jetzt sagt, das hat man nicht vorhersagen können, ein Politiker, dann hat er, ich weiß nicht, wo er war in den letzten 30 Jahren, wo er gelebt hat. Aber sicher nicht in irgendeiner politischen Landschaft. Mhm. Das hätte man hören können, wenn man will.
Natürlich sind viele Politiker, Politikerinnen bei Weitem nicht so einfältig wie das, was sie in der Öffentlichkeit sagen, rund um Klima und Klimaschutz und Klimaaktivismus. Sie sagen das halt aus populistischen Gründen, weil sie selber glauben oder irgendwelche Berater, Beraterinnen sagen, da gibt's noch ein paar Stimmen zu holen, sag doch irgendwas Sinnloses, Falsches, Reaktionäres, ist ja wurscht, geht nur um die Wahl. Das kann man natürlich alles relativ leicht erkennen, das nutzt aber im Alltag wenig, wenn man gern mehr Klimaschutz hätte und weniger Klimakatastrophe. Jetzt schaut dein Alltag, zumindest wenn man das verfolgt, was du immer wieder mal publizierst, so aus, dass du eigentlich, wie soll man sagen, eher im angewandten Bereich unterwegs bist. Das heißt, du rechnest keine Klimamodelle, du bist nicht bei Klimademonstrationen ein Redner, sondern du fährst wohin, wo Leute tatsächlich ihren Alltag so umkrempeln, dass dieses blöde Wort klimafit, dass der Alltag klimafit wird, wenn man halt dieses Marketingwort verwenden möchte. Ja. Da kommen wir jetzt kurz auf die Einleitung zurück, Agro und Agri, also da gibt's einen Bereich, der ja, was das Klima betrifft, aber auch was die Ernährung und Landschaftsschutz und weitere Dinge betrifft, sehr wichtig ist für moderne Gesellschaften, nämlich die Landwirtschaft. Da ist ja einiges im Umbruch und da gibt es Demonstrationen, dass es so bleiben soll, wie es ist. Aber es gibt viele Menschen, die schon wesentlich weiter sind und ihre Betriebe schon deutlich verändert haben.
Ja, Das Ganze ist interessant, ich wollte es nur kurz sagen, dass ich mich extrem als Kommunikator sehe. Wir haben kein Wissensproblem mehr beim Wetter, beim Klima schon lange nicht mehr. Wir haben ein Kommunikationsproblem. Also ich merke einfach einen Vortrag, habe gemerkt, okay, die Kacke ist am Dampfen, aber was machen wir, Herr Jäger? Und jetzt suche ich wirklich schon...
Echt, du redest mit dir selber als Herr Jäger?
Ja. Manchmal schon, wenn es ernst wird. Es ist wirklich so, dass ich gemerkt habe, dass der Bedarf nach Lösungen da ist. Also was tun wir jetzt wirklich? Mhm. Und ich habe gesehen, hey, es gibt total viel. Es gibt Leute, die einfach weiterdenken. Mhm. Und dann bin ich vor ein paar Jahren als Beispiel eben auf dieses Agri-PV gestoßen. Keine Ahnung, wieso es nicht Agro-PV heißt, aber vielleicht Agriculture, Photovoltaik, was weiß ich, ja.
Naja, und Agro ist ein bisschen von Hip-Hop.
Ja.
Labelung bedeutet dort ein bisschen das Gegenteil von friedlicher Umstieg.
Ja. Und das Lässige bei Agri-PV ist das, was ich sofort und was jeder sofort versteht, man muss den Leuten nur erzählen, ist, dass es gibt nicht schwarz oder weiß, es gibt nicht, ich habe eine Fläche und die versiegle ich komplett und dann mache ich PV bis zum Umfallen oder ich habe einen Acker. Es gibt beides genau zusammen und das Gegenteil ist der Fall, es wird noch viel besser.
Also Agri-PV, um das aufzulösen, heißt Agricultura wahrscheinlich, ja, also Landwirtschaft und PV heißt Photovoltaik.
Danke, dass du es noch gesagt hast. Es geht darum, Photovoltaik, also Stromerzeugung über Paneelen mit Landwirtschaft, egal ob das jetzt Viehwirtschaft ist oder Ackerbau, zu vereinen. Und das Ganze befruchtet sich so unglaublich und das kann man jetzt in Österreich in mehreren Betrieben mittlerweile schon sehen. Ich war zum Beispiel wirklich vor einem Monat in Hart bei Graz.
Also nicht Hart aus Vorarlberg, die ja jetzt seit vielen Jahren das erste Mal nicht Handballmeister geworden sind, sondern Hart bei Graz.
Nein, nicht die, sondern am anderen Ende, wirklich bei, ganz in der Nähe von Graz an der Autobahn, Hart bei Graz. Durfte ich bei den Meier ab Hof, heißen sie das Ehepaar Meier, ganz Stefan und Sandra Meier, ganz sympathisches Ehepaar, die einfach ein bisschen weiter denken. Er ist auch so ein bisschen Techniker eigentlich, hat er auch gelernt und die haben dort eine, also nur um das zu schildern, die haben dort einen Legehennenbetrieb, 1100 Legehennen, ja. Und da gibt's eine Riesenwiese, 4 Hektar davor, ja. Und diese Legehennen, wenn man da die Tür aufmacht, und die ist eigentlich im Normalfall dauernd offen, ja, wenn man da die Tür aufmacht, die sind früher, die Wiese, da geht 200 Meter raus, die sind maximal 20 Meter rausgegangen, vielleicht 10 und dann sofort wieder zurück, weil eine freie Wiese, Hühner mögen das nicht, das ist Lebensgefahr. Die wissen, das ist gefährlich, da kommt der Habicht, der Bussard irgendwie und der holt mich. Ja?
Der Legehennebetrieb ist ein bisschen wie ein All-Inclusive-Club. Also da ist der Strand, der Schwimmbereich ist abgegrenzt und da schwimmen die Leute, draußen gibt es einen ganzen Ozean, aber da geht niemand hin.
Ja, genau so ist es. Und genau so war es. Und die haben jetzt gesagt, wir machen eine Agri-PV-Anlage. Also jetzt kommt's. Der hat 4 Hektar, ja, und der hat gesagt, nein, ich pflaster nicht alles zu. Auf 4 Hektar verteile ich schön einzelverteilt 1,5 Hektar PV-Paneelen. Ich stände die auf. Also ungefähr so, ein bisschen schräg natürlich zur Sonne. Auf der einen Seite kann man stehen, sozusagen vielleicht 1,80, 2 Meter, auf der anderen Seite ist vielleicht 1 Meter. Ja, so schräg stehen die da und kann wunderbar Strom ernten. Also die kann damit so viel Strom für 1000 Haushalte ernten. Aber jetzt kommt die Sache. Diese Hühner haben vom ersten Tag an sofort diese Paneelen als Deckung angenommen. Die sind vom ersten Tag an 2 Meter, 100 Meter rüber ans Ende der Wiese Terra Incognita. Er hat zu mir gesagt, der Stefan, ich schwöre da war früher keine einzige Henne und jetzt waren plötzlich viele da. Also das waren, was ich da gesehen habe, das waren wahrscheinlich die glücklichsten Hühner der Steiermark. Also denen, die haben da im Sand, was sie tun, dann so baden und herum und irrsinnig viel Wiese, irrsinnig viel Platz, den sie auch nützen können, weil sie sich sicher fühlen, weil sie sozusagen gedeckt sind. Ja.
Weil eben der Falke im Sturzflug kann nicht unter das Panel hinein, ohne selber in Lebensgefahr zu geraten.
Ja, so ungefähr. Und er sieht sie auch nicht so gut. Also sie fühlen sich einfach sicher und sie nützen es aus. Das ist aber nicht das Einzige. Also das heißt, die Hühner fühlen sich irrsinnig wohl.
Aber der Fuchs kann ja trotzdem kommen oder der Marder.
Das ist abgezäunt. Also es ist so gemacht. Sie haben ein Drittel der Fläche haben sie für die Hühner. Ein Drittel haben sie für Kamerun-Schafe. Sie haben so ein irrsinnig süßes, dunkelbraunes Schaf, also ein afrikanisches Schaf dort, das ist ein reines Fleischschaf. Auch die haben das sofort angenommen, weil natürlich ein Kamerun-Schaf geht auf die Wiese, das ist kein Problem. Aber die stehen auch nicht gerne im Regen. Die stehen auch nicht gerne in der prallen Sonne. Die haben das auch sofort geliebt. vom ersten Moment an, ein Drittel ist so und ein Drittel haben sie komplett freigelassen Blumenwiese. Mhm. Und da sind wir bei der Biodiversität. Die Biologen lieben das. Die haben das so angeordnet von der Fläche her, dass die Paneelenflächen nicht so groß sind. Das heißt, der Regen, der runterrinnt die Paneelen, dass sich unter die Paneelen auch verteilen kann, die Feuchtigkeit. Mhm. Und das heißt, ich habe also sehr schattige und sehr sonnige Bereiche. Mhm. Und das ist natürlich perfekt, weil es werden sich Pflanzen in der Sonne viel wohler fühlen und andere im Schatten wohler fühlen. Und das heißt, ich kriege, ohne dass ich es will, ohne dass ich was mache, ohne dass ich was streue, kriege ich sofort eine Biodiversität zusammen. Weil normale Futterwiesen, sagen wir uns ehrlich, das ist eine Wüste. Normales Grünland, das fünfmal gemäht wird, da gibt's ja nichts. Da gibt's vielleicht pro Quadratmeter 3-4 verschiedene Pflanzensorten. Das ist absolut traurig. Ja. Aber da hast du plötzlich, da kann sich was Neues entwickeln. Und die haben eher gesagt, das ist alles eingezäunt, aber der Drittelteil wo die mit der Blumenwiese, haben sie den Zaun, übergeschätzt, 20, 25 Zentimeter vom Boden abgehoben, sodass von mir aus Füchse, aber vor allem auch Hasen dort auch rein können. Da haben sie gesagt, das geben wir jetzt der Natur zurück. Weil das ist eigentlich meine Blumenwiese, wo die Bienen den Honig sammeln sollen und auch alle anderen Insekten, die gerne kommen möchten. Also das ist wirklich, ich sag da ökologisch funktioniert die Fläche jetzt viel, viel besser als vorher. Und ich mache aber Strom für 1000 Haushalte und optisch, Hagelnetze sind schiercher. Also es ist, ich habe auch ein Video geredet, man kann es auf YouTube anschauen. Und das ist wirklich, es ist ganz, ganz toll. Ja. Also ich bin echt begeistert.
Wir verlinken das ja gerne in den Shownotes, dann kann man sich das anschauen, wie das denn tatsächlich aussieht. Und es ist in relativ kurzer Zeit gegangen. Das sind wahrscheinlich ein paar Jahre, oder?
Nein, die haben das halt zuerst einmal geplant, aber jetzt ist natürlich mit den Förderungen und alles auch gepasst. Mhm. Das ist schon ein Aufwand, aber das haben sie dann innerhalb von 6 Monaten, haben die das mehr oder weniger aufgebaut.
So schnell ist es gegangen? Ja. Ein halbes Jahr und schon ist das...
Also ja, also die Vorlaufzeit mit ganzen Genehmigungen, das war schon tricky, weil es ist auch eine Bürgergemeinschaft, also es könnten auch andere Leute mitmachen, das ist alles, ja, das hat Hand und Fuß, das ist alles sehr gut, aber gemacht ist es total schnell. Mhm. Und das Witzige ist, also was mich total überrascht hat. Weißt du, was das teuerste war an der Anlage?
Nein.
Also wenn es um Geld geht. Die Aufständerung. Die Aufständerung ist von den Materialkosten teurer als die Paneelen. Man würde denken, dass die Paneelen, ich meine, das sind ja eineinhalb Hektar Paneelflächen. Würdest glauben, das ist das teuerste? Nein, das ist eigentlich, es ist weniger teuer als die, also die das sind ja, das ist auch das Lässige ist, die sind nur in den Boden gerammt. Diese Steher. Hm. Das heißt, ich kann die PV-Anlage innerhalb von wahrscheinlich 1-2 Tagen rückstandsfrei abbauen.
Aber das kann ja zum Beispiel ein Sturm dann auch, oder?
Nein, die sind, da gibt's keinen Beton, aber die sind natürlich, nagel mir nicht fest, aber 1-2 Meter. Mhm. Also Meter wird nicht reichen. Ich schätze 1,5 Meter in den Boden gerammt. Mhm. Da kann ein Sturm gar nichts.
Okay, der kann nicht einfach unten reinfahren und dann fliegt das Paneel durch die Gegend.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist natürlich eine Herausforderung, aber das, mittlerweile kann man das. Auch auf den Dächern gibt es Stürme. Ne? Mhm. Das muss man schon wissen. Also die Erfahrungen sind bis jetzt sehr, sehr gut. Jetzt ist einmal die Anlage seit ein paar Monaten in Betrieb.
Ja, muss man schauen, wenn man im Sommer kommt, dann wenn du sagst, Hagelnetze sind hässlicher, was ja stimmt. Also wenn
Obstbauanlagen.
Wenn Obstplantagen mit Hagelnetzen geschützt sind.
Da gibt es einiges Projekt in Heideck, Schloss Heideck, das ist auch bei Graz zufälligerweise. Mhm. Da gibt es so eine Obstbauversuchsanstalt, ein ganzer Hang mit Obstbau und da haben sie einen Teil mit PV-Paneelen, aber die zur Hälfte durchlässig sind, damit die Bäume Sonne kriegen. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für Benefits hat. Die machen Strom, unten die saftigsten roten Äpfel, ich habe es wirklich selber gesehen, ja. Und der Regen kommt genau runter, das passt alles super, aber jetzt kommt das Beste. Du bist ja, wenn du jetzt nicht im biologischen sozusagen Obstbau bist, musst du ja, wenn es einmal 2-3 Tage regnet, sehr schnell spritzen gegen Pilze und so. Weil wenn du das ganze Wasser im Blattwerk hast, das ist nicht gut. Ja. Dort, dadurch, dass die sozusagen die Paneelen gleichzeitig Sonne fangen, als auch Hagelschutz sind, kommt sehr wenig Regen direkt ins Blätterwerk, sondern der Regen geht direkt zum Wurzelwerk und geht nicht in die Blätter rein. Das heißt, die haben daneben schon spritzen müssen, wo sie da nie spritzen mussten. Mhm. Also ich habe, ohne dass ich es will, einen ökologischen Effekt, obwohl ich nicht einmal eine Biolandwirtschaft betreibe. Also das ist schon, die Benefits sind unglaublich.
Das ist ja nämlich ein Argument, das gerne gebracht wird als Gegenargument, die Sonnenpaneele schön und gut, also die PV-Anlagen, die Platten. Aber wenn es einmal einen ordentlichen Hagel gibt, sind die alle kaputt und man muss sie austauschen.
Nein, die sind auf das ausgelegt. Mhm. Das müssen sie auch sein. Und das ist natürlich ein Riesen. Ich habe jetzt einen Vortrag für die Deutsche Rückversicherung Und das ist ein Riesenthema, diese Hagelschäden, die da kommen werden. Nicht? Also wo wenn halt, wenn einmal ein Hagelkorn so groß ist wie ein Golfball oder ein Tennisball, dann wird es wahrscheinlich auch eine Paneele zerscheppern. Also das ist versicherungsmäßig wird es eh noch spannend. Aber grundsätzlich sind die auf Hagel einer gewissen Größe absolut ausgelegt.
Mhm. Und putzen muss man die ja auch, oder? Weil das sind ja Sonnenpaneele. Das heißt, je sauberer die sind, desto mehr Strom kann man produzieren. Ja. Und wenn die nicht mehr so sauber sind, was ja sehr schnell geht, weil die Luft ist ja sehr verschmutzt. Also viele landwirtschaftliche Flächen, wenn man zum Beispiel auf einer Autobahn unterwegs ist, sind ja links und rechts von Autobahnen. Und dort gibt es ja jede Menge Staubabrieb und Gummiabrieb von den Reifen, von den Bremsen. Also das ist ja, und dann kommen halt Pollen und so weiter, alles Mögliche dazu. Wer putzt denn sowas? 1,5 Hektar ist ja schon viel, aber da wird es ja dann in Zukunft größere Anlagen geben.
Das ist schon sehr viel. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, er schaut jetzt noch, was die beste Lösung ist, also entweder das von Hand zu machen oder am Putzroboter. Da muss man schauen. Also da muss man einfach Erfahrung gewinnen. Mhm. Das ist hundertprozentig so, die muss ich regelmäßig, aber nicht jede Woche. Wirklich nicht. Aber die muss ich doch in gewissen Abständen, je nachdem, Pollen ist auch und das Ganze, wie du schon gesagt hast, also es wird dann manchmal wäre es vielleicht schneller und manchmal weniger. Wenn es dann, es regnet auch immer wieder, das putzt natürlich auch auf eine gewisse Art. Ja. Also das ist schon eine Herausforderung, aber da müssen wir uns einfach nähern. Ja. Da müssen wir einfach machen.
Also das heißt, da läuft in den Kleingartenanlagen, laufen die Mähroboter auf den Rasen und auf den Paneelen die Putzroboter.
Ja, aber die Mähroboter, da sind da scharf. Ja. Weil Mähroboter wollen wir keine haben. Ja. Also bitte, diese Mähroboter machen mich wahnsinnig. Die sind natürlich eine ökologische Katastrophe.
Ja, reden wir da mal kurz drum. Die sind ja sehr beliebt. Da gibt es viele Angebote. Ähnlich wie die PV-Paneele sind die im Preis sehr gefallen. Das heißt, an Mähroboter kann man sie jederzeit kaufen, wenn man möchte.
Ist so praktisch, man hat keine Arbeit mehr.
Wenn die Fläche halt entsprechend ist, ähnlich wie Saugroboter, aber was ist das Verheerende am Mähroboter?
Die Biologen, ich bin ja kein Biologe, aber man redet natürlich mit den Leuten und die hassen das. Mhm. Die hassen das, ist eine absolute Katastrophe. Die sind ja relativ, die Mähroboter, also die elektrischen, die funktionieren da wunderbar. Also sie haben einen Riesenvorteil. Mhm. Also früher, ich bin in Vorarlberg aufgewachsen, so Einfamilienhäuser, am Samstag irgendwann hat einer angefangen und dann ist losgegangen. Dann hast du den ganzen Nachmittag 4-5 Stunden ein Konzert von Rasenmähern gehabt, aber das war ein unangenehm, es war sehr laut.
Über Formel-1-Rennen vor der Tür, ein bisschen lauter, sagen wir Go-Kart-Rennen.
Hey, der mäht den Rasen, dann ist der nächste angefangen, das war furchtbar. Aber die Mähroboter sind leise, das ist wirklich super und ich muss ja nichts mehr machen, weil er fährt er selber. Aber sie sind natürlich relativ schwach, das heißt, ich kann zum Beispiel, ich habe einen Teil meines Gartens ist Rasen und ich habe einen Rasenmäher althergebrachten, den habe ich aber sehr hochgestellt, das ist bei mir kurzgeschnitten eine Wiese, die auch in großen Abständen drankommt. Da können auch unterschiedliche Sachen wachsen. So, aber der elektrische Roboter, der hat ja nicht so viel Power. Der fährt deswegen auch dauernd, weil wenn die Grashalme noch ganz klein und schwach sind, dann sind sie leichter zu mähen. Das heißt, da gibt es ja nicht einmal mehr Gänseblümchen. Also das heißt, das ist absolut, jedes Insekt, das da fliegt, denkt sich, Alter, ich bin ja in der Wüste, ich muss jetzt dringend eine Blume finden, weil sonst verhungere. Mhm. Das ist wirklich ökologisch eine Katastrophe. Ich habe da eine Monokultur. Ja? Und wir brauchen die Gärten dringend als Trittsteine. Wir brauchen dort eben, weil die Landwirtschaft nur eine Monokultur hat, brauchen wir die Gärten als Trittsteine. Damit dort brauchen wir Vielfalt.
Bitte KGF die Trittsteine, wohin?
Ja, nein, die Idee ist, dass sozusagen in meinem Garten die Hummel, also nehmen wir als Beispiel eine Hummel, die hat da mehrere Pflanzen, die sie wunderbar bestäuben kann. Mhm. Also sie findet dort Nahrung und so. Und das heißt, da kann sie leben. Aber sobald sie sozusagen meinen Garten verlässt, ist sie irgendwo, wo nichts für sie da ist. Mhm. Ja. Wenn allerdings in Flugweite der nächste Garten ist, dann kann sie sich von einem Garten zum nächsten wie Trittstein handeln.
Ach so.
Und kann als Spezies überleben. Das ist der Punkt. Also um die Artenvielfalt zu halten, brauchen wir die Gärten in Wirklichkeit wie die Luft zum Atmen. Und wir brauchen keinen Rasen.
Das heißt, die Insekten verschwinden als zwangsläufige Folge, wenn der Rasen die ganze Zeit gemäht wird und dort nichts mehr sprießen kann?
Absolut. Das ist ja zwangsläufig.
Da braucht man die Insekten gar nicht vergiften, dass sie verschwinden, sondern sie verschwinden indirekt sowieso.
Ja, sicher. Sie sind ja. Also du hast ja, wir beide wissen noch, also ich, wenn du früher mit dem Mofa gehabt und dann später so ein Motorrad, nicht, da bist du gefahren mit dem Helm, das hat ja ab und zu einen Clasher gemacht, wenn dir irgendein Hummel erwischt, dass da fast den Kopf weggerissen hat. Hey, fahr mal mit dem Motorrad, das ist fast vorbei. Also die Insektenmenge, die schiere Menge in Kilos hat in den letzten, ich glaube es waren 20 Jahren in Deutschland, hat es eine Messung gegeben, um 2/3 abgenommen. und die Vögel um die Hälfte, weil die natürlich nichts mehr zu futtern haben. Also das ist, das Artensterben ist, man gewöhnt sich ja nur dran, diese Shifting Baseline. Mhm. Effekt da. Man gewöhnt sich dran, man glaubt, das war immer so. Aber wenn wir beide zurückdenken, da war es früher viel mehr Insekten geben. Viel, viel mehr.
Na, nach jeder Autofahrt kann ich mich erinnern. Ja. Also war einfach der kühler Rost, ja, war voller Insekten. Auch die Scheiben waren voller Insekten. Ja. Das gibt's ja alles nicht mehr.
Viel weniger. Also das kann man nicht vergleichen. Und das ist natürlich eigentlich eine Katastrophe. Da musst du mal die Zimmermann einladen, die Dominik Zimmermann, die das Insektengeflüster, sehr lesenswert. Mhm. Habe ich gerade gelesen, ja. Da gehen da echt die Augen über und die Ohren.
Um noch einmal auf den Agri-PV-Bauernhof bei Graz zurückzukommen, wenn dort für 1000 Haushalte Strom erzeugt wird,
ja,
dann ist das natürlich eine schöne Ziffer, aber wenn der Strom erzeugt wird, muss er ja verteilt werden und diese 1000 Haushalte müssen den Strom ja nehmen und das muss ja ökonomisch irgendwie organisiert werden, damit das auch bezahlt wird und damit das für alle angenehm ist. Wie organisiert man denn sowas?
Ja, das ist schon, also welche Bürgerbeteiligungsprojekt, so ganz genau kenne ich nicht aus, aber technisch gesehen ist das Glück vor diesem Bauernhof, also was auch das Pech ist, ist daneben wirklich eine relativ laute Autobahn.
Mhm.
Ja, aber dadurch ist auch gute Infrastruktur punkto Strom da. Also er hat zwar ein eigenes Trafo-Häuserl dort errichtet, mhm, ja, weil er so viel und also er kann das, er kriegt den Strom wirklich weg und damit auch regional in die Haushalte rein. Wie sie das genau machen, aber es gibt ja die erneuerbaren Energiegemeinschaften zum Glück seit wenigen Jahren, die sind da wirklich ein Segen und die werden auch sehr gut angenommen. Also und die Idee ist ja, dass ich sozusagen wirklich regional den Strom verbrauche und nicht ihn irgendwo mit viel Verlust nach Wien schicke,
mhm,
oder was weiß ich, oder nach Klagenfurt, sondern ihn wirklich da in der Oststeiermark brauche.
Diese Energiegemeinschaften, man liest da immer wieder von, da hört davon. Jetzt sagen wir, wenn man mitten in der Stadt lebt, ist das wahrscheinlich schwerer umzusetzen, aber auch möglich. Aber was ist denn das genau und was müsste man denn da machen, um Teil einer Energiegemeinschaft zu werden?
Das findet man überall, da muss man nur schauen. Aber was ist es ganz genau? Wir durften ja bis vor wenigen Jahren gar nichts. Wir waren ja, Anführungszeichen, den großen EVUs, also den Energieversorgungsunternehmen, waren wir eigentlich mehr oder weniger ausgeliefert. Ja, die haben halt einfach, wir haben ein bisschen bezahlt, es war ja nicht teuer, Strom zahlt und so, aber wir durften selber ja nichts.
Mhm.
Wir durften weder Strom handeln, noch erzeugen, noch verkaufen, noch irgendwas. Und mit den erneuerbaren Energiegemeinschaften sind einfach Vereine, die du und ich gründen können. Wir dürfen Strom unbegrenzt erzeugen, unbegrenzt speichern und unbegrenzt handeln. Mhm. Also wir können uns theoretisch, sagen wir, du hast eine große Wiese, ja, und sagst, ich mache da viel zu viel Strom, den brauche ich gar nicht, dann gründen wir zwei eine Energiegemeinschaft. Mhm. Ich habe zum Beispiel gar nichts, aber du sagst, bei mir kriegst du den Strom immer um die nächsten 5 Jahre um 25 Cent, kannst du, mhm, kaufen. Und dann sage ich, das ist ein super Preis, Martin, mache ich mit. Und dann sind wir eine Energiegemeinschaft. Jetzt dürfen wir das. Früher wärst du ins Gefängnis gekommen. Es war einfach verboten.
Mhm.
Und das geht jetzt. Und das Beste ist, der Energieversorger in deinem Bundesland muss dir die Leitung, ich muss nicht von dir eine Leitung rüberwerfen, von deinem Garten zu mir rüber. Na, der muss mir die Leitung, das geht über das Netz, der muss mir das sogar verbilligt zur Verfügung stellen. Es gibt diese verschiedenen Netzebenen,
mhm,
aber die unterste Netzebene, quasi die am Trafo, muss er mir um circa 50% vergünstigt zur Verfügung stellen, dem Verein. Das ist ein Wahnsinn. Also die Netzgebühr ist die Hälfte. Das ist extrem sinnvolles Gesetz, weil wenn ich dann in die höheren Netzebenen gehe, wo dann der Strom sozusagen weitergeführt wird, da ist die Vergütung immer, also da kriege ich immer weniger Rabatt.
Mhm.
Die wollen wirklich, dass die Idee, dieses EU-Gesetz ist wirklich, dass man den Strom regional verbraucht, wo erzeugt wird. Und das macht extrem viel Sinn. Du musst dir nur vorstellen, du hast eine große Anlage oder Schule hat eine PV-Anlage am Dach, die brauchen vielleicht am Wochenende kaum Strom. Aber irgendwas anderes an deinem Bauernhof braucht Strom, dann liefern, mhm, sie dir. Also da gibt's, das ist eine ganz tolle Geschichte. Also erneuerbare Energiegemeinschaft, da muss man nur im Internet ein bisschen schauen. Es gibt ganz viele, ich möchte jetzt gar keine Werbung für irgendwie speziell machen, es gibt viele Vereine, die sich auf das gestürzt haben,
mhm,
und da tolle Sachen anbieten. Und das floriert wirklich in Österreich. Ist für mich ein grüner Schwan.
Grüne Schwäne, das heißt, wir sind das erste Mal, jetzt haben wir Juli 2024, knapp 1,5 Jahren gemeinsam auf der Bühne gestanden, in der Kulisse bei einem Abend für den Klimaaktivismus, für Klimaaktivismusorganisationen, weil das hat sich ja nicht wesentlich gebessert, noch immer gern darüber geredet wird, was das für Störenfriede sind. Ja. Mittlerweile ist es sogar so arg, dass Leute in Österreich ins Gefängnis gehen, gar nicht kurz ins Gefängnis gehen, eingesperrt werden, sogenannte Primärstrafen verhängt werden. Für absolut hauptsächlich verrückt. Junge Menschen, die darauf hinweisen, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern, was ja trotz all dieser guten Ansätze der Fall ist, weil das sind zwar sehr gute regionale Lösungen, die aber das globale Klimaproblem kaum lösen.
Ja.
Und da hast du das erste Mal über den grünen Schwan gesprochen. Dass das ein Bild ist, das kann man schnell begreifen, aber was genau versteht man unter dem grünen Schwan?
Ja, es gab die Idee des Konzepts aus den Nullerjahren, ich glaube 06 war es, des schwarzen Schwans, also in der Wirtschaft, dass man sagt, es ist ein schwarzer Schwan, ein völlig unvorhergesehenes Ereignis, weil normalerweise ist ein Schwan weiß. Mhm. Und der ist da, ist disruptiv und wendet die Sache ins Negativ.
Und schwarze Schwäne gibt es ja.
Hat es immer schon gegeben. Bei der Ukraine-Krieg ist ein schwarzer Schwan.
Aber gibt es in der Biologie schwarze Schwäne?
Nein. Oder nur, ach so, wenn ja, in der Biologie gibt es schwarze Schwäne. Mhm. Schwarze gibt es, ja. Irgendwo, ja, das haben wir mal nachgeschaut. Es gibt schwarze Schwäne, aber es ist natürlich schon sehr die Ausnahme. Also am Attersee habe ich noch keinen gesehen. Mhm. Da waren sie jetzt bis jetzt alle weiß. Dann hat aber also quasi negative Ereignisse, die disruptiv sind. Hat es immer wieder Überraschungen gegeben, die nicht so gut waren. Und dann hat 2019 John Elkington, das ein sehr renommierter Ökonom, den ich vorher nicht kannte, der hat gesagt, es gibt auch grüne Schwäne. Die sind auch unerwartet, weil wann ist ein Schwan grün? Mhm. Disruptiv, aber wenden die Sache ins Positiv, die helfen irgendwo. Und das ist Photovoltaik, ist das Beispiel. Mhm. Weil das war früher mal vor 40 Jahren 100 Mal so teuer. Jetzt ist es so, dass es uns wirklich helfen kann. Das hätte vor 40 Jahren niemand sagen getraut, dass es mal so billig wird. Dass einmal die Chinesen das machen und dann wird es ganz billig. Das hätte sich keiner sagen getraut vor 20 Jahren.
Zu sagen getraut hätte es vielleicht schon jemand, aber man hätte nicht geglaubt.
Ja, genau.
Und wäre wenig investiert worden in diese Aussage. Jetzt ist es soweit, jetzt wird ja Photovoltaik laufend billiger und ist eigentlich das Mittel der Wahl, wenn man Energieerzeugung im physikalischen Sinn gibt es natürlich nicht, aber bleiben wir mal bei Energieerzeugung für klimaneutral machen möchte oder zumindest klimagünstiger. Trotzdem laufen, wir haben jetzt die EU-Wahlen hinter uns, wir haben Nationalratswahlen vor uns, laufen die Diskussionen noch immer in die Richtung des sogenannten Verbrenner aus, muss man revidieren, man muss technologieoffen bleiben, es gibt ja sogenannte E-Fuels, die so eine gute Lösung sind und Wasserstoff sowieso und so weiter und so fort. Das heißt, es sind ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, im Wesentlichen Nebelgranaten, aber es ist nicht nur Unsinn, sondern wenn man es differenziert betrachtet, dann kommt man zu ganz anderen Anschauungen, aber man muss es halt differenziert betrachten.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, weil es ist ja immer alles möglich. Die Frage ist nur, es ist sehr vieles möglich. Mhm. Ich kann sozusagen mir wirklich Kerosin und Benzin und Diesel basteln. Ich nehme die einzelnen Moleküle, Atome und setze mir das Molekül einfach zusammen und dann habe ich mein Kerosin. Nichts anderes sind E-Fuels. Mhm. Die Idee sozusagen, an selbstgebastelten Benzin und Diesel und das alles zu haben, das geht ja. Die Frage ist immer nur, welcher Aufwand steckt dahinter? Mhm. Und es geht um Wirkungsgrade. Und da ist halt bei E-Fuels, das ist wirklich nur ausschließlich eine Nebelgranate, wie du gerade gesagt hast. Das ist nichts anderes. Weil du verlierst ja überall an Wirkung. Also das ist, da gibt's eine wunderbare Berechnung. Wenn du 100 Kilowattstunden nimmst, an grünem Strom, sagen wir.
Also gehen wir davon aus, dass grüner Strom wirklich nachhaltiger Zeugstrom ist.
Sagen wir nachhaltiger PV, irgendwie grüner Strom, 100 Kilowattstunden, dann haust du es in ein Elektroauto, dann fährst du gute 400 Kilometer mit einem normalen Elektroauto. Mit einem E-Fuel-Auto fährst du gute 40 Kilometer. Es ist wirklich der Faktor 10 fast dahinter. Also das ist ein Wahnsinn. Warum? Es ist ganz klar, weil ich muss mir zuerst einmal Wasserstoff machen. Also für Kohlenwasserstoffe brauche ich Wasserstoff. Das heißt, ich mache mal Elektrolyse. Können wir gut, das ist eine Technik, beherrschen mal, ist alles überhaupt kein Problem. H2O, Elektrolyse, reißen wir das auseinander. Das O2 geht weg und ich habe H2, das ist alles perfekt. Ja. Das habe ich jetzt mit ziemlich viel Energieaufwand schon. Mhm. So, jetzt brauche ich noch den Kohlenstoff. Und das wird so gemacht, nämlich absichtlich, dass ich den nehme ich CO2 aus der Luft in irgendeiner Form. Das kann ich aus dem Abgasstrom nehmen und. Auch das muss ich natürlich auseinanderreißen, dass ich den Kohlenstoff habe. Und dann kann ich es zusammenbauen. Und dann stecke ich es in einen Motor rein, der eigentlich eine fahrende Heizung ist. Mhm. Also das heißt, beim Erzeugen des E-Fuels selber Riesenverluste, aber auch beim Fahren da habe ich einen Wirkungsgrad vielleicht von vielleicht maximal 30% und dann ist er das wieder weg. Ja? Also das heißt, dass am Ende kann ich mit dem gleichen Strom statt 400 Kilometer gute 40 Kilometer fahren. Also das kann sie nie bezahlt machen und das wissen die auch. Das ist ein reiner Wählerfang. Die wissen ganz genau, das kann nicht funktionieren. E-Fuels können nur für den Personenverkehr sehr unwahrscheinlich. Ist wahrscheinlich also für bei den Fliegern ist es gut vorstellbar, dass wir es dort einfach brauchen werden. Oder von mir aus bei großen Schiffen, erzählen sie jetzt immer. Früher haben sie, wenn man ein bisschen schaut im Internet, ja, das werden wir dann für Autos und all. Das wird nie kommen, das ist doch viel zu teuer. Das ist doch eine absolut dumme Idee, das zu glauben, dass das für PKWs oder nicht einmal für LKWs wirklich wirtschaftlich ist. Dann nehme ich doch den Wasserstoff gleich, das H2, ja, und mache daraus und fahre mit der Brennstoffzelle und fahre mit dann mit dem LKW. Wieso mache ich dann noch einmal mit Verlust? Das andere. Also das ist wirklich unsinnig.
Aber rein technisch, rein wissenschaftlich ist es natürlich eine tolle Errungenschaft, dass man das machen kann, Moleküle so zusammenbauen, dass man synthetischen Treibstoff herstellen kann. Es ist ja gut, dass wir das wissen. Wie ist denn das von den Abgasen? E-Fuels, sind die abgasneutral, klimaneutral, da rauskommt?
Das, weil ein Vorteil ist ja, dass ich sozusagen die alten Motoren verwenden kann. Das ist noch ein Vorteil, ja. Da muss man schon sagen. Sie sind CO2-neutral. Mhm. Absolut CO2-neutral, weil ja ich sozusagen den Kohlenstoff bewusst aus dem CO2 mir genommen habe. Mhm. Und wenn ich das Ding wieder verbrenne, entsteht wieder CO2, damit ist es CO2-neutral. Super, passt. Also die Rechnung, die sagt, das ist kein Greenwashing, das stimmt. Mhm. Was nirgends vorkommt, interessanterweise, sind die Stickoxide. Wir wissen, ein großes Problem sind die NOx, die Stickoxide, hochgiftig, erzeugt auch Ozon dann über Stickoxide und Sonne und Sauerstoff. Man kann auch super Ozon machen, dann entsteht bodennahes Ozon, was auch sehr ungesund ist. Also Stickoxide ist was Hochgiftiges. Das ist ja am Ende der Dieselskandal, da ist es um Stickoxide gegangen. Mhm. Ja. Und natürlich erzeugt auch ein E-Fuel-Fahrzeug diese Verbrenner Stickoxide, weil das System immanent so sein muss. Weil der Verbrennungsmotor Stickstoff auch, also Luft ansaugt, der braucht ja den Sauerstoff, aber da ist immer 78% Stickstoff drin, N2. Und der wird einfach aufgebrochen und steht wieder NOx. Also das handle ich mir auch noch ein. Das Problem wäre ich zum Beispiel nicht los. Also ich muss mit teuren, ja, unter finanziellem Aufwand halt den Motor so bauen, dass diese Stickoxide so wenig wie möglich entstehen. Aber bei einem E-Auto oder bei einem Wasserstoffauto wird halt gar nichts entstehen.
Das heißt, da haben wir die Stickoxide weg, was man nicht wegbekommt, solange man Autoverkehr hat. Und das ist in der Stadt leichter vermeidbar und in vielen ländlichen Gebieten schwerer, ist der Reifenabrieb und der Bremsbelagabrieb, die ja zu einem nicht unwesentlichen Teil zu Feinstaub und vor allem zu Mikroplastik weltweit führen. Mhm. Das bleibt, solange man Auto fährt, aber man kann alle anderen Dinge versuchen zu reduzieren.
Ja, also ich erzähle immer wieder, ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte über Allergien gemacht und es ist um Pollen gegangen, also Birkenpollen. Und da bin ich auf die Hohe Warte, weil die haben dort ein Gerät, das sozusagen Pollen sammelt, also das so Luft ansaugt und das ist wie so ein Tesafilm, wo denn die Luft ansaugt und da bleiben also die feinen Luft, da bleiben die Pollen und alles bleibt da hängen und da schaut man unter dem Mikroskop an. Und da haben wir da reingeschaut, aber bin ja schock, was ist denn das? Das ist aber kein Birkenpollen. Das ist ein Stück, ein Dieselrußpartikel. Okay, das war mitten im grünen Villa auf 15 Meter Höhe am Dach, ganz viele so rufen die, boah, Wahnsinn. Dann haben wir weitergeschaut, bin ich schon wieder schocken, was ist das? Ja, das ist Reifenabrieb. Und dann endlich haben wir irgendwann die Pollen erwischt. Also man glaubt nicht, das ist nicht nur neben der Straße, wir atmen auch jetzt hier im Innenraum, atmen wir Reifenabrieb ein. Das ist grausig. Und das wird das nächste große Umweltthema werden und das werden wir nicht los. Das heißt, das kann man nur ändern, indem man eben die Reifen ändert. Also, dass man
Holzreifen.
Nein, ich weiß nicht. Oder irgendein Material, das halt besser abbaut. Weil im Moment akkumuliert sich das ja am Straßenrand. Das wird die nächste große Geschichte, wenn wir sozusagen den Diesel los sind. Weil Diesel ist eigentlich eine Katastrophe gewesen. Wir haben uns ja eigentlich jetzt über Jahre gegenseitig umgebracht mit dem Dieselautofahren. Ist so.
Jetzt ist aber eben, um das noch zusammenzufassen, es gibt namhafte Politiker, Politikerinnen in ganz Mitteleuropa, auf der ganzen Welt, die dann sagen, E-Fuels seien eine Lösung. Es ist toll, wissenschaftlich, darauf kann man sich einigen, dass wir in der Lage sind, sowas herzustellen, aber für den Personenverkehr ist es schon keine gute Lösung mehr, weil warum, wenn man den Strom hat, fährt man nicht mit Elektroautos, wenn man unbedingt Auto fahren muss, wenn man all diese Mikropartikel loswerden möchte, soll man überhaupt versuchen, weniger zu fahren.
Absolut, das ist einmal das Wichtigste.
Weil das ist ja das, was Klimaschutz sehr im Weg steht, ist, dass momentan nicht über Transformation des Lebens, wie man es organisiert, im Mittelpunkt steht der Diskussionen, sondern nur eine Transformation der Transportmittel. Also momentan hat man den Eindruck, zumindest habe ich den Eindruck, es geht darum, man soll genauso viel E-Autos auf der Straße haben wie Verbrenner und dann ist alles gut.
Ja, und das geht sich natürlich überhaupt nicht aus. Ja, also wenn wir das so weiterdenken und einfach nur glauben, wir wechseln einen Antriebsstrang, das kann nicht funktionieren und das wird auch nicht funktionieren. Also das die wir haben jetzt immer von technischen Lösungen gesprochen, aber in Wirklichkeit brauchen wir die Lösungen in den Köpfen. Und das nicht funktioniert. Und das hat man ja, wo wir jetzt auf der Bühne bei den Klimaklebern, sieht man das ja nicht. Das ist ja unglaublich, wie die Leute das nicht verstehen. Wie die Leute das nicht, wobei jetzt mit Abstand auf der, wenn ich einen Vortrag habe, dann lese ich gerne die Leviten und sage, jetzt sind ein paar Monate vergangen und ich weiß, ihr werdet alle so leicht, viele von euch werden so leicht aggressiv, wenn sie die Klimakleber auf der Straße sehen, aber was haben die eigentlich wollen? Und da führe ich mal in Ruhe vor, worum es eigentlich geht. Es geht darum, weniger Unfälle, weniger Tote, weniger Feinstaub, von allem weniger Kosten und am Ende irgendwann weniger Lärm und irgendwann weniger Feinstaub und vielleicht einmal weniger CO2 auch. Ja? Also das langsame Fahren, es ist so logisch, dass das, was wir machen müssen, viel weniger und langsamer fahren. Aber wenn das Bewusstsein nicht kommt, und da stehe ich an, wie kriegt man das Bewusstsein in die Köpfe? Wie schafft man das, dass die Leute plötzlich sehen, dass wir das ändern müssen und auch sehen den Benefit, weil das Leben wird ja viel besser sein.
Du hättest ja vor anderem Publikum Vorträge als wir als Science Busters. Wir haben Theaterpublikum, das kommt zu uns, es gibt es uns schon viele Jahre, das ist natürlich ein gewisser Filter. Wenn du aber Publikum hast auf Firmenveranstaltungen oder Vereinsveranstaltungen, da kommt ja ein sehr gemischtes Publikum, eigentlich auch ein Publikum, das wir gerne bespielen, nämlich das nicht so einschlägig schon vorgebildet ist und das ganz andere Vorbehalte hat. Hast du da den Eindruck, dass sich da langsam was verändert oder ist das alles statisch?
Es verändert sich schon, aber tatsächlich ist so, wenn ich jetzt so eine Firmenveranstaltung, das ist immer das Beste, dann da kommen ja alle aus der Firma und da hast du dann schon sehr viele, die viele Bedenken haben und immer noch nicht an den Klimawandel glauben, also die du noch bestärken musst oder halt.
So früh musst du ansetzen?
Ja. Du hast ein paar Betonschädel, die wirst nicht los. Mhm. Ja, mit denen rede ich auch gar nicht, die interessieren mich gar nicht. Die sitzen auch einzeln dort drin, aber die sagen eh nichts mehr. Aber ich sagte, mindestens die Hälfte der Zuhörer ist schon im Wickelwagel. Ja, man hat jetzt, ich höre so viel, dass es doch nicht stimmt und ich höre, ja. Also die muss ich dann schon, ich muss immer auch noch einen Klimavortrag machen. Und dann die Lösungen und so. Und da merke ich halt schon, viele sind schon sehr weit und viele sind noch verhaftet. Jetzt gab es ein Elektroauto, ja, also das ist ein Wahnsinn. Na, das ist ja wieder, da muss ich mich über tanken, ich will ja 1000 Kilometer fahren können. Wann fährst du 1000 Kilometer? Also da ist schon noch viel zu machen, aber gleichzeitig es passiert gerade sehr viel. Und ich glaube auch dieses Zeichen, dass plötzlich so viel Widerstand da ist, den wir jetzt plötzlich haben, wir haben ja ganz viel Widerstand, das ist auch ein Zeichen dafür, dass viele schon umdenken. Oder es ist so ein, so stelle ich mir es irgendwie vor. Aber ich bin ja kein Psychologe, ne? Da müssen wir jetzt den Brudermann fragen oder wie auch immer. Aber
ja, der ist schon, es gibt die Folge, die kann man eh verlinken. Thomas Brudermann war schon zu Gast in einer der Podcast-Folgen, der sich ja mit Klimapsychologie beschäftigt.
Ja, ganz, ganz ein wichtiges Thema. Also ich habe auch sein Buch gelesen, das ist einfach, das beschäftigt uns alle. Wie ich schon gesagt habe, wir haben kein Problem mit dem Wissensstand, schon lange nicht mehr. Wir wissen, da passieren ganz viele Sachen, die bedenklich sind. Wir haben Probleme mit der Kommunikation. Wie schaffen wir es, dass die Leute das verstehen und annehmen? Vor allem annehmen. Man kann viele Sachen sehr einfach runterbrechen. Ich kann das. Aber das ist annehmen, das ist schwierig.
Das heißt, wenn so polarisierende Themen aufgeworfen werden wie Verbrennermotoren, Verbot und dann wird er gern so dieser, also bin jetzt schon immer ganz jung, aber das höre ich wirklich schon sehr, sehr lang. Man darf nicht mit Verboten arbeiten, die Leute brauchen ihre Freiheit. In Deutschland hat es sogar mal den Slogan gegeben, der jetzt immer noch aufgewärmt wird, freie Fahrt für freie Bürger.
Das ist unglaublich, ja.
Die ja dann nur dann freie Fahrt für freie Bürger ist, wenn man nicht tot ist oder nicht verletzt ist oder nicht im Stau steht oder nicht krank wird durch die Abgase. Also das ist natürlich alles kompletter Unsinn, aber das ist, wenn man sowas hört, dann zielt das ja oft auf Polarisierung ab, aber wenn man sie, wenn man das Wort E-Fuels hört, kann man sie informieren, die gibt's, die, selbst wenn wir unendlich viel Strom zur Verfügung hätten, wären die für die allermeisten Fortbewegungsarten noch immer sinnlos, aber es gibt eben manche, wo man es vielleicht brauchen wird können, und so sollte man das eigentlich abheften und sich dann wieder mit den sinnvolleren Sachen beschäftigen.
Ja, genau so sollte man es abheften, absolut richtig, ja. Also dieses, dass man ganz klar sagt, ja, E-Fuels, das macht da und dort Sinn, ist aber hundertprozentig ein Nischenprodukt. Und das wissen auch alle Politiker. Die wissen ganz genau, dass das ein Nischenprodukt ist. Die wollen jetzt nur so vor der Wahl noch viele Stimmen holen. Das unterstelle ich jetzt einfach.
Das heißt, wenn man das Gerede von Technologieoffenheit, was eigentlich Stillstand betrifft und Verbrennerverbot aus, ja, wenn man möchte, dass das möglichst schnell verschwindet, soll man Parteien wählen, denen Klimaschutz nicht mehr oder weniger wurscht ist.
Mhm. Und ja, da absolut.
Kann man eigentlich als Spoiler sagen, es sind leider doch die meisten.
Es ist, im EU-Gesetz geht es nur darum, dass ab 2035 alles, was hinten beim Auto rauskommt, am besten gar nichts oder wenigstens CO2-neutral ist. Es ist überhaupt, es war keine Sekunde lang verboten, mit E-Fuels Auto zu fahren. Es war nie verboten und es wird auch nie verboten werden. Es ist nur nicht wirtschaftlich sinnvoll. Aber also, es wird nur jemand machen, der halt viel Geld hat. Aber das ist deswegen dieses Schlagwort Technologieoffenheit ist eigentlich komplett an den Haaren herbeigezogen.
Das heißt, in Wirklichkeit ist es ein bisschen so, wie wenn jemand in aller Öffentlichkeit, am besten im Fernsehen oder auf einer großen Veranstaltung, sagt, man darf ja nichts mehr sagen, dann weiß man, die Diskussion ist so zu Ende, weil er es ja eh gerade in aller Öffentlichkeit sagen hat
dürfen. Ja, das stimmt.
Danke vielmals für die umfassenden Auskünfte, nicht nur über glückliche Hühner. Und am Ende wie immer noch Verlautbarungen, Verkündigung, wie das im Gottesdienst gern noch immer genannt wird. Ich glaube, ich war schon sehr lange nicht mehr. Die Zeiten der Parteien verkehre, das eins war es im Wesentlichen. Die Saison ist zu Ende. Wir machen gerade Sommerpause, bereiten aber TV-Shows für den Herbst vor und Live-Auftritte im Theater gibt's danach natürlich auch wieder mit unserer aktuellen Show Planet B. Am 14. September im Theater im Park in Wien spielen wir ein TV-Spezial. Das heißt, das wird es nur einmal so geben. Da spielen wir bewährte Nummern und ganz neue Nummern, die wir für die Fernsehshows vorbereitet haben, in einem großen Line-Up, das noch sich ergeben wird aus den Proben über den Sommer. Am 7. November spielen wir ganz regulär Planet B in der Listhalle in Graz und am 18. November fahren wir wieder mal nach Berlin in die Wühlmäuse, um dort Berlin-Premiere von Planet B zu spielen. Am 24.11. sind wir dann wieder in Wien im Stadtsaal, ebenso mit Planet B. Science Busters for Kids gibt's aktuell digital im ORF-Player, im Kids-Kanal. Jede Folge dauert ca. 10 Minuten. Analog gibt's die Show auch regelmäßig mit Martin Moder und mir, auch am 14. September im Theater im Park. Am 29. August im Augusteum in Karneuburg, am 14. September im Theater im Park und am 24.11. im Stadtsaal in Wien.
Termine bis Jahresende gibt es schon online am 31.12. mit Silvestervorstellungen im Stadtsaal Wien, die letzten für 2024.
Da beginnt das neue Jahr. Wie gesagt, davor zeichnen wir schon im September und im November an der Uni Graz neue TV-Shows auf. Tickets gibt's über unsere Website.
Weitere Infos und Tickets unter sciencebusters.at.
Die es natürlich bis weit ins nächste Jahr hinein schon gibt, aber die sagen wir nicht alle an, die kann man nachlesen als Strandlektüre. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützen. Danke fürs Zuhören, Downloaden, Streamen, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Stromern, Prognostizieren, Gackern und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Andreas Jäger für die Auskünfte. Alles Gute bei der Wiederaufnahme des Podcasts Klimajäger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre.
Wiedersehen, Baba. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal.
Geht sie das aus?
Ja. Wow, cool.